Abends. Immer werden wir beginnen mit Christina und ihrer Zusammenfassung. Und wie immer lade ich Sie herzlich ein, einerseits Fragen zu stellen live bzw. im Chat. Da dieses Ritual jetzt schon über ein Jahr durchgespielt ist, muss ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich gebe gleich weiter an Christina. Ja.
Ja. Aufbauend auf die bisherigen Diskussionen haben wir letzte Woche wir haben uns einem anderen Blickwinkel zugewandt und Indien anhand einer kritischen Analyse der Hindutva-Bewegung zu beleuchten begonnen. Nun, was ist überhaupt Hindutva? Also der Begriff könnte wörtlich mit der Eigenschaft übersetzt werden, ein Hindu zu sein. Hindutva sollte aber nicht mit dem Hinduismus gleichgesetzt werden, denn während sich der Hinduismus auf die Hauptreligion Indiens bezieht, bezeichnet Hindutva die Ideologie der hinduistischen Rechten. Und damit meint man also eher die vorherrschende Form des Hindu-Nationalismus in Indien. Diese geht nämlich so weit, dass sie oft auch als Faschismus angesehen wird und die Ziele der Hindutva-Bewegung betreffen unter anderem die Schaffung einer homogenisierten Mehrheit und einer kulturellen Hindu-Hegemonie. Hindutva wurde als politische Ideologie im 20. Relevanz des Themas an, bevor wir uns dem eigentlichen Text von Savarkar zuwenden. Die steht für die Indische Volkspartei, die seit 2014 unter dem Ministerpräsident Narendra Modi Indien regiert. Sie gilt als die größte Partei weltweit und bekennt sich zur Hindutva-Ideologie. Die BJP wurde 1951 als Antwort auf die Politik der dominierenden Kongresspartei und in Zusammenarbeit mit einer hindu-nationalistischen freiwilligen Organisation, dem RSS, gegründet. Godse, also der Attentäter, der Mahatma Gandhi tötete, war bekannterweise ein Mitglied des RSS. Die Ermordung Gandhis führte dann dazu, dass der RSS als Terrororganisation eingestuft und dementsprechend auch gesetzlich verboten wurde. Dies war allerdings nicht das erste Verbot, das erste wurde bereits in Britisch-Indien ausgesprochen. Man könnte sich natürlich fragen, wieso Gandhi, der bekannterweise selbst ein antikolonialer Nationalist war, von einem Mitglied einer nationalistischen Organisation getötet wurde. Wie wir sehen werden, besteht einer der Gründe darin, dass gewaltfreier Widerstand von der Hindutva-Ideologie als schädlich empfunden und abgelehnt wird. Die Gewaltlosigkeit, die sich sowohl in Gandhis Denken als auch zum Beispiel im Buddhismus findet, kann für ein politisches System verhängnisvoll sein, so die Hindutva-Anhänger. Ihnen zufolge kann man einen Staat nicht wie ein Kloster führen, ohne dass man in Wehrlosigkeit verfällt und sich damit den Kolonialmächten unterwirft. Dieser Hindutva-Diskurs wird nämlich anhand der indischen Geschichte argumentiert. Also Indien wird dabei als das friedliche Land erklärt, das, weil es so friedlich war, unaufhörlich von anderen Mächten unterdrückt wurde, seien diese Mächte Hunnen, Chinesen, Araber oder Europäer. Indien war also aus der Hindutva-Perspektive immer schon das gute, friedliche Opfer, das unter den äußeren bösen Mächten zu leiden hatte. Nun sehen Sie hier, wie stark diese Dichotomie gemacht wird. Also es gibt das indische Innere, das immer gut war, und das fremde Äußere, das immer schlecht ist. Und das ist genau die Dichotomie, auf die wir hingewiesen haben, als wir Chakrabartis Text gelesen und auf die Gefahren der stark kulturrelativistischen Position hingewiesen haben. Auch die Hindutva-Forderung, Indien müsse lernen, sich zu verteidigen, entspricht genau dieser Dichotomie. Hindutva wurde als politische Ideologie von Savarkar artikuliert, dessen Haupttext wir im Laufe dieser Vorlesung lesen. Aber bevor wir uns dem Text selbst zugewandt haben, haben wir in letzter Woche auch in einem Kontext gesetzt und uns gefragt, wer eigentlich der Autor ist. Wie wir gesehen haben, war Vinayak Damodar Savarkar ein indischer Unabhängigkeitsaktivist, Politiker, Nationalist und vehementer Gegner der Teilung Indiens. Wie viele andere wichtige Personen der indischen Geschichte hat Savarkar auch in England studiert und dort hat der sich in Organisationen wie dem Haus engagiert, dann Anfang indische Studierende war, sich aber schnell zu einem Zentrum des politischen Aktivismus und des indischen Nationalismus entwickelte. Savarkar veröffentlichte auch Bücher, in denen er für die volle indische Unabhängigkeit eintrat. The Indian War of Independence, eines dieser Bücher, wurde von den britischen Kolonialherren verboten. Und aufgrund dieser Veröffentlichung und seiner Zugehörigkeit zur revolutionären Gruppe India House wurde Savarkar 1910 von den Briten verhaftet und zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Während seiner Haftzeit schrieb er eben das Buch, das auf Hindutva, das später in Hindutva, Who is a Hindu, umbenannt wurde. 13 Jahre nach seiner Verurteilung, also eben 1923, wurde das Buch aus dem Gefängnis geschmuggelt und es ist dann zu einer der wichtigsten Quellen der Hindutva-Bewegung, Hindu Rashtra oder übersetzt Hindu-Nation geworden, die zum Schutz des Hindu-Volkes aufrief und betonte, dass politische Systeme allein auf einheimischen Gedankengut beruhen sollten. Savarkars Buch geht eben von der Forderung nach einer einheimischen Regierungsführung durch einheimisches Denken aus und wendet sich, wie der Titel auch andeutet, der Frage zu, wer eigentlich ein Einheimischer in Indien ist. Das heißt, es wendet sich der Frage zu, wer eigentlich ein Hindu ist. Und um sie zu beantworten, stellt Savarkar zu Beginn seines Buches eine andere philosophisch-akademische harmlose Frage, nämlich was ist ein Name? Am Beispiel einer Rose, die genau gleich duften würde, auch wenn sie anders hieße, zeigt Savarkar, dass die Dinge mehr sind als der Name, den sie tragen. Denn der nächste Schritt Savarkars besteht dann darin, zu untersuchen, was eigentlich einem Namen zugrunde liegt. So scheint er zwischen Namen, die Konventionen sind, und Namen, die mehr als Konventionen sind, zu unterscheiden. Der Ausdruck Rose zum Beispiel gehört zu den Namen, die Konventionen sind. Also der Name Rose verweist auf eine bestimmte Blume, die auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, riecht und so weiter. Dieser Name weist jedoch nicht auf eine Notwendigkeit hin. Also man kann die Rose Rose nennen oder auch nicht. Und wenn man sie nicht Rose nennt, dann gibt es keinen Grund zur Empörung, sondern höchstens ein weitgehend wirkungsloses Missverständnis. Aber es gibt auch Namen, die mehr sind als Konventionen. Denn, so Savarkar, wenn man Ayodhya, die indische Stadt, die als Geburtsort des Gottes Ram gilt, plötzlich Honolulu nennen würde, oder wenn man Washington in problematisch, würde dies zum Widerstand und zur Empörung. Solche Namen sind eben mehr als Konventionen. Sie sind, wie wir im Sinne Freuds gesagt haben, libidinös besetzt. Also mit Savarkar gesprochen, haben diese Namen eine Bestimmung oder ein Wesen, das nicht willkürlich verändert werden darf. Sie bezeichnen auch nicht bloße Gegenstände, sondern, wie Savarkar es ausdrückt, ganze Geschichten. Das heißt, ein Name, der mehr ist als eine Konvention, verweist nicht nur auf einen Gegenstand. Er verweist auf eine ganze Geschichte und er verweist daher auch auf eine viel engere Beziehung zwischen ihm selbst und seinem Inhalt, denn man hat für diesen Namen gekämpft. Hindutva, so Savarkar, ist ein solcher Name. Genau, und wir werden in den nächsten Einheiten sehen, wie Savarkar aus dieser scheinbar harmlosen Diskussion darüber, was ein Name ist, einen ausgrenzenden, reaktionären Diskurs macht. Vielen Dank für das Zuhören.
Danke, Christina. Gibt es eine direkte Meldung von Ihnen, Frage, Anmerkungen? Also wie gesagt, ich lade Sie gerne auch. Ich sehe ja schon jetzt 4 Gesichter neben mir. Also ich bin nicht mal ganz im schwarzen Raum. Sie können gerne die Videokamera einschalten und natürlich noch lieber, Sie können auch gerne Fragen stellen. Wenn jetzt, ich sehe keine Hand, keinen Kommentar oben, außer danke, Christina. Und ich werde jetzt wie jede Stunde zu dem Text übergehen und wir haben gesagt, wir werden uns an Zitaten von diesem Text heran, an diese Probleme heranwagen. Gut, ich nehme an, Sie sehen alle die Folien und runter. Und das war die, Christina hat das ja schon gesagt, die letzte Folie war diese Frage nach dem Namen, also fast die Hälfte des Buches eigentlich vom Umfang her, der Seitenumzahl, geht eigentlich um diese Name, um diese Namensfindung. Was meinen wir eigentlich, wenn wir das Wort Inder aussprechen, ja, oder Inderin aussprechen, was ist das eigentlich? Gibt es irgendeine Referenz? Auf welche bezieht sich diese Referenz? Und wir haben schon gehört von Christina, das war der Schluss letzter Stunde, dass er sagt, Hindutva is not a word, but a history, wenn wir hier uns erinnern. Also später wird dann auch kommen von Savarkar, dass er sagt, es ist, ich habe schon darauf hingewiesen, dass Savarkar selber Atheist ist. Also weil wir in Europa ja immer, kaum geht es nach Indien, haben anscheinend sind alle Leute in Indien religiös oder spirituell. Ja, in gewisser Weise das Vorurteil. Aber er selber eben hat, wie wir gehört haben, in Großbritannien studiert, selber findet er, bezeichnet er sich als atheistisch und gleichzeitig aber erfindet er dieses Wort Hindutva und er meint damit, was auch in den heutigen Diskursen in Indien ganz stark ist, zum Beispiel, das ist ein Jargon, der zirkuliert jeden Tag in den Feuilletons dieser Leute, Hindutva ist eine Lebensform und das wird später auch von ihm so genannt werden. Das spielt zum Beispiel, wenn ich dann nur einen kleinen Seitenhieb mache, von Hindutva daher zum Beispiel Yoga global gesehen für die Hindutva-Bewegung eine wichtige Rolle, denn zum Teil gehen sie so weit, dass sie die Yoga-Studios rund um die Welt als die Diaspora von Hindutva bezeichnen. Eben wenn sie ein Hindu sein wollen, dann müssen sie kein Ritual in gewisser Weise unterziehen im Sinne einer Taufe oder eines Bekenntnis, sondern nach Hindutva ist Hinduismus eigentlich eine Lebensform und keine rein religiöse Sache. Also sie können Atheist sein und als Atheist trotzdem eine hinduistische Lebensform leben. Und das ist ganz wichtig, daher zum Beispiel der jetzige Prime Minister Modi, den wir schon öfters genannt haben, weil er eben mitten in dieser Bewegung steht. Seit Modi an der Macht ist, werden weltweit alle Yoga-Studios angeschrieben, auch hier in Österreich. Sie werden eingeladen, zu dem jährlichen Yoga Day teilzunehmen und so weiter und so fort, weil Hindutva zum Beispiel die Lebensform in den Yoga-Studios als eine Art Teil, Diaspora von Hindutva Community sieht und derzeit, ich bin selbst im Komitee zum Beispiel von dem Versuch, dass zum Beispiel an der Uni Wien versucht, seit 3 Jahren Hindutva einen Yoga-Lehrstuhl finanziert von der indischen Regierung in Kraft zu setzen. Das ist nicht nur hier an der Uni Wien, sondern das ist eigentlich rund um den Globus, ähnlich wie die Konfuzius-Institute in China. Also das ist eine Regierungsinitiative. Ich bin selbst in der Kommission für diese Kriterien, unter welchen Bedingungen die Universität Wien zustimmt, dass die indische Regierung einen solchen Yoga-Chair in Wien an der Universität Wien unterrichtet, wobei wir natürlich vor allem fordern, dass das politische Unabhängigkeit ist und sozusagen nach wissenschaftlichen, nicht nach politischen Kriterien eingerichtet wird und anscheinend unsere Forderungen derzeit zu hoch sind, denn seit 2 Jahren hat sich das Ministerium nicht mehr gemeldet in Indien. Also ich will nur sagen, das ist eine Realität, mit der, mit der, wenn sie Yoga machen, in gewisser Weise zu tun haben. Noch vielleicht ein Zusatz zu den Yoga in Studios rund um die Welt. Es gibt dann nicht nur den Versuch von Hindutva weltweit Yoga-Chairs einzuführen an Universitäten, an vielen amerikanischen Universitäten zum Beispiel, die eben von der indischen Regierung bezahlte Yoga-Chairs sind, sondern es gibt derzeit auch einen Versuch der indischen Regierung, die Kriterien für seriöse Yoga-Ausbildung zu formulieren, um sozusagen wieder die, wie Sie es ausdrücken, die Selbstbestimmung dessen, was Yoga ist, für Indien zurückzuerobern und das nicht wie im schlimmsten Fall Chhatri, wir haben einen Text von Chakrabarti gelesen, Chhatri in Amerika versucht hat, sozusagen Yoga-Übungen patentieren zu lassen und sie dann weltweit als Patent zu verkaufen. Also hier sehen wir wieder die ganze Schwierigkeit. Auf der einen Seite Cultural Appropriation, also Chhatri, das ist ja ein Extremfall von Cultural Appropriation, obwohl er Inder ist, aber in Amerika lebt, der versucht, die alten indischen Asanas zu patentieren zu lassen und daraus Geld zu machen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein Extremfall von Cultural Appropriation ist. Auf der Gegenseite hat das in Indien zu sehr reaktionären Reaktionen geführt, nämlich sozusagen den Versuch, eben jetzt zum Beispiel globale Kriterien für den Yoga-Unterricht herauszugeben, der mehr oder weniger von der indischen Regierung dann als Standard gesetzt wird. Das würde heißen, wenn sich das durchsetzt, dass alle Yoga-Studios der Welt mehr oder weniger ihre Ausbildung nach diesen Standards der indischen Regierung ausführen müssten. Also wenn Sie hier ein Yoga-Studio eröffnen in Wien, dann müssten Sie sich der Charta dieser Ausbildungskriterien unterwerfen, was die Kehrseite dieser Problematik ist und zeigt, wie kompliziert in der Realität dann solche Probleme und Verhältnisse sind. Also das war das Ende. Hindutva is not a word, but a history. Und dann die große These natürlich von Savarkar, Hinduism is only a derivative, a fraction, a part of Hindutva. Ja, das ist natürlich ein riesengroßer Claim, wie wir sagen können, nämlich der Anspruch, den er in dieser Schrift stellt, dass der Hinduismus also als religiöse Entwicklung nur ein Teil der hinduistischen Lebensform ist. Eben das war ihm sehr wichtig, auch er als Atheist kann Hindutva-Anhänger sein, ohne dass er sich religiös dem Hinduismus nahe fühlt oder eben, das wird dann auch ganz wichtig sein, zu Hindutva gehören natürlich nicht nur Vedantis, also wenn Sie so wollen, orthodoxe indischer Brahmanismus, sondern für ihn gehören zu Hindutva Sikhs, Jains, Buddhisten und noch eine ganze Reihe anderer Gruppen, eben unter anderem auch Atheisten, weil für ihn eben keine religiöse Bestimmung dieses Terminus beansprucht wird. Im Gegenteil, die religiöse Richtung, also sozusagen Hinduismus, ist nur ein Teil, wie er hier sagt, a fraction, a part of Hindutva. Hindutva ist eher eine Lebensform, eine Akkumulation von kulturell-geschichtlichen Lebensformen und weniger eine Religion. Okay. Dann werde ich jetzt weitergehen mit der nächsten Folie. Also Hindutva is different from Hinduism, das haben wir schon gehört, Seite 4. Here it is enough to point out that Hindutva is not identical with what is vaguely indicated by the term Hinduism. By an ism, it is generally meant a theory or a code more or less based on spiritual or religious dogma or creed. had not linguistic usage stood in our way, then Hindu-ness would have certainly been a better word than Hinduism as a near parallel to Hindutva. Hindutva embraces all the departments of thought and activity of the whole being of our Hindu race. Also das ist mehr oder weniger jetzt die Textpassage, die das bestätigt, was ich davor gesagt habe. Eben, es ist keine spirituelle oder religiöse Definition von das, was Indien ausmacht. Also sehr viele würden sagen, was ist spezifisch sozusagen das Klischee von Indien, das gerade in Europa stark kursiert, ja, to be spiritual is typical for Indian being. Eben genau das lehnt er hier ab, indem er sagt, dass alle Activity and Source, also wenn man will, das kulturelle Leben in Indien ist es, das Indien als Indien definiert. Also eine kulturelle, wie ich da schreibe, später wird das sogar von einer Form of Life. What is a Hindu? Quote, also it would be hazardous at the present state of Oriental research to state definitely the period when the foremost band of the intrepid Aryans made it their home and lighted their first sacrificial fire on the banks of the Sindhu, the Indus. Yet certainly it is that long before the ancient Egyptians and Babylonians had built their magnificent civilization, the whole waters of the Indus were daily witnessing the lucid and cooling columns of the sentient sacrificial smokes and the valleys resounding in the chants of Vedic hymns, the spiritual fervor that animated their souls. Also das, was hier sagt, wenn ich jetzt die wichtigsten Momente hier nochmal aufnehme. Die erste Sache ist, also wenn wir versuchen zu definieren, was bedeutet Inderin, Indien, dann müssen wir natürlich zurück, das würde wohl niemand bestreiten, in die älteste Periode dessen, was wir normalerweise als den Beginn der indischen Zivilisation oder Kultur verstehen, nämlich das arische Indien, sozusagen der vedischen, der rigvedischen Zeit. Jetzt vielleicht, weil eben das Wort Arya natürlich Furore gemacht hat im 20. Jahrhundert in Europa, nochmal zur Erinnerung, es gibt zwei ancient alte Kulturen, die sich selbst den Namen Arisch gegeben haben. Und zwar bewegen wir uns circa im zweiten Jahrtausend vor Christus. Also wir müssen 4.000 bis 5.000 Jahre zurückgehen. Und dann finden wir zur Erinnerung nochmal zwei Kulturen, die sich selber als Arisch bezeichnen. Und zwar ist das einerseits das persische Aryatum und andererseits eben die Rigveda, die älteste vedische Kultur in Nordindien. Das sind die beiden Kulturen, die sich lange bevor dann das Desaster einer anderen Cultural Appropriation, hier dürfen wir das Wort wirklich nennen, das werden wir dann bei Aurobindo stark hören, Aurobindo, der gegen den Nationalsozialismus selber aufgerufen hat, aufgestanden ist, seine Anhänger, der aber selbst eine arische Zeitschrift geschrieben hat, nämlich gerade in dem Sinne, dass Hitler Deutschland sich diese Kultur zu eigen gemacht hat, eigentlich appropriated, angeeignet hat und sehr oft in einem völlig gegenläufigen Sinne, wie Arya, wie dieses Wort, das 5000 Jahre alt ist, in den alten Kulturen gemeint und gedacht war. Also das wird gerade eine These dann des dritten Abschnittes dieser Vorlesung sein, wenn wir auf Aurobindo zu sprechen kommen, der das, was Deutschland und Europa aus dem persischen und indischen Aryatum gemacht hat, einfach eine Cultural Appropriation war von einem Terminus, den sie sozusagen völlig entstellt haben. Also so viel mal zu dem Wort, um nicht gleich sozusagen zu denken, als hätte der deutsche Nationalsozialismus das Copyright auf dieses Wort Aria. Das Wort Aria ist 5000 Jahre alt, circa, und sozusagen hat weit ältere Rechte als die Aneignung dieses Wortes dann im 20. Jahrhundert in Europa, vor allem in Deutschland. Also das sagt er, wenn wir wissen wollen, was das Indische, was Indisches, Hindu, Sindhu, das ist eben die Frage, was das bedeutet, dann müssen wir zurückgehen in die älteste indische Kultur, eben die arisch-indische Kultur des Rigvedas. Und wenn wir da nachschauen in den ältesten uns überlieferten Schriften Indiens, dann wird im Rigveda, also eben circa vor 4000 Jahren, 3.500 bis 5.000, da gibt es die unterschiedlichsten scholarly Datierungen, aber Sie können circa sagen, bei 1500 vor Christus sind wir nicht, unserer Zeitrechnung sind wir nicht ganz falsch vermutet. Und da wird Indien, also das heutige Indien, klassisch als Sapta Sindhu, das heißt das Land der sieben Flüsse. Also Sapta heißt sieben im Sanskrit und Sindhu heißt River, Fluss. Und das heißt, das arische Indien war das Land der sieben Flüsse und Sindhu wurde eben später dann durch Umbildungen der Sprache zu Hindu und zum Indus-Tal. Also er sagt, eigentlich ist die älteste, was ist ein Inder? Die ältesten Quellen, die kulturell historisch auftauchen, ist das, dass das jemand ist, der in diesem Indus, Sindhu, Hindu-Tal, ja, je nach sprachlicher Umlautveränderung, jemand, der in diesem, im Bereich dieser sieben Flüsse im Norden Indiens lebt. Und das ist sozusagen, er hat ja gesagt, er will das nicht religiös, jetzt kommt aber schon die Vedic Chants und so weiter herein. Das heißt, in diesem Fluss, in diesem Land Nordindiens der sieben Flüsse, da hat sich eben die vedischarische Kultur mit ihren Riten, ihren Schriften, ihren Ritualen, ihren Chants, wie er sagt, ihren Mantras angesiedelt. Und sozusagen die Frage kann historisch nur beantwortet werden, wenn wir auf diese ältesten Quellen zurückgehen. Damit sind wir schon in einer Diskussion, die auch Tag für Tag in den Feuilletons in Indien besprochen wird. Also das sind Fragen, die heute permanent von den unterschiedlichsten, auch politischen Couleurs unterschiedlich gestellt werden. Das sind jetzt zwei Karten, damit Sie sich irgendwas vorstellen können von so, was heißt Sapta Hindus, und damit sehen Sie jetzt schon langsam die Brisanz von diesen Karten, wenn Sie die heutige geopolitische Lage Indiens anschauen. Also die rechte Karte wäre eine so typische Karte, wo man sich versucht hat, die Indien zu Zeiten des Rigvedas, also vor circa 3500 Jahren vorzustellen, aus den Quellenüberlieferungen, die wir haben. Hier sehen Sie den Fluss Sindhu und in diesen alten Schriften, also vor 3.500, 4.000 Jahren, werden diese anderen Flüsse, die Sie hier sehen, mitgenannt. Es gibt allerdings keine klare Datierung, welche sieben Flüsse jetzt wirklich gemeint waren. Also auch hier gibt es sehr viele unterschiedliche scholarly Standpunkte. Das Wichtige ist, also das links hier sehen Sie den Fluss Sindhu. Also das wäre dieser Indus-Tal, ja, dieser Sindhu, Hindu, Indu, ja, je nach Zeit wird der Fluss so benannt. Und dieser Fluss wird sozusagen noch mit sechs weiteren Flüssen in Beziehung genommen. Saraswati, das ist einer der angeblich wie das Mahabharata sagt, schon am Austrocknen war, also vor 2000 Jahren und so weiter und so fort. Also das heißt, Sie haben hier und hier im Gangestal haben Sie dann diese Kultur, die sich eben die alte vedische, arische, indoarische Kultur genannt wird. Und die wurde benannt, das ist eben für Savaka entscheidend, nach den Flüssen. Also das ist sozusagen wie, wenn Sie sagen, Deutschland heißt eigentlich Rhein oder Donau ist Österreich. Ja? Also das heißt, das jeweilige Land wurde in den alten Zeiten und Kulturen nach den Flüssen benannt. Das ist ganz interessant, wenn Sie hier zum Beispiel die Höllerlinsche Dichtung hernehmen, der ja ähnliche Ideen hatte, wenn Sie die Höllerlinsche Dichtung sich anschauen. Dann die zweite Sache, auf die ich nur, ich gehe vielleicht oder ich mache kurz einen Sprung nach vorwärts. Wenn wir uns eine andere Karte anschauen, also die, die sich auskennen, hier sind die Grenzlinien von Indien, vom politischen Indien heute. Und der Fluss Pakistan, also Indus, liegt zur Gänze im pakistanischen Gebiet. Das heißt, hier haben Sie schon eine politische Mine auftauchen bei Savarkars Definition von was ist ein Hindu. Der eigentliche Geburtsort eines Hindus liegt politisch gesehen heute gar nicht in Indien, sondern ein Großteil dieser sieben Flüsse liegen in Pakistan. Und damit können Sie sich schon vorstellen, dass Savarkar und Hindutva und die derzeit regierende BJP-Partei territoriale Ansprüche hat auf die umgebenden Gebiete. Darauf werde ich später dann noch zu sprechen kommen. Also durch die Teilung Indiens 1947 im Zuge der Unabhängigkeitserklärung von Indien. Wir haben schon gehört, in der Gandhi eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, insofern er diese Teilung Indiens mitgetragen hat, ist es eben so, dass eigentlich der älteste Teil der arisch-indischen Hindu-Kultur gar nicht mehr im heutigen Indien liegt. Und das ist ein Dorn im Auge von Savarkar schon 1923. Also wäre er politischer Führer gewesen, hätte er mit Sicherheit einer Trennung nicht beigepflichtet. Und das ist auch der Grund, warum Sie jetzt vielleicht schon besser verstehen können, warum gerade aus diesem Lager von BJP und RSS der Attentäter an Gandhi hervorgegangen ist. Also es ist nicht nur natürlich was wir hören werden, dieser Vorwurf an die Buddhisten, dass sie die Wehrkraft Indiens verloren haben, indem sie die Ahimsa-Gebote, also sozusagen Indien wie ein Kloster geführt wurde und daher wehrlos wurde, dieses Argument, das wir schon gehört haben, sondern das zweite große Argument ist das, dass eben Savarkar und BJP, also RSS, nie dieser Teilung Indiens zugestimmt haben und daher, das werden wir später noch hören, von einem Großindien träumt. Also diese Schrift träumt von einer Wiedervereinigung Indiens mit Pakistan, mit Bangladesch und sogar, wie wir später sehen wollen, einer Reihe von Inselstaaten, die zum Teil in einer engeren kulturellen Verwandtschaft stehen zu dieser indischen Kultur. Also das ist eine wichtige Sache, wenn ich wie Savarkar sage, ich definiere Indien eigentlich wie in den ältesten Schriften von den Flüssen her, dann ergibt sich daraus notwendigerweise, dass ich einen Großindien-Anspruch habe. Dass das, was ich jetzt sage, nicht nur irgendwie Theorie von irgendwelchen Intellektuellen, müssen wir ja doch sagen, Savarkar ist, die eben im Gefängnis, in britischer Gefangenschaft sind und irgendwie sich halluzinierend von einem Großindien geträumt hat. 2019, also vor 1,5 Jahren, hat Modi sozusagen offiziell diesen Plan, dass BJP wieder diese großindische Vision anvisieren wird, ausgerufen. Und ein hoher Politiker in Indien hat 2020 gesagt, dass er vermutet, dass 2025 diese Wiedervereinigung eines Großindiens zustande kommen. Also was ich damit sagen will, ist, dass BJP das nicht nur als irgendeinen alten Text sieht, der 1923 entstanden ist, sondern ich habe schon gesagt, es schaut immer wieder so aus, als wäre dieser Text fast sowas wie Parteiprogramm geworden von BJP. Das heißt, wer diesen Text kennt, muss mit Erstaunen, zum Teil auch Erschrecken, feststellen, dass die derzeitige Regierung Schritt für Schritt versucht, diesen Text umzusetzen. Also die Idee eines Großindien ist eine Idee, die in vielen heutigen Texten in diesem Umfeld kursieren. Und wenn Sie zum Beispiel eben in diese, ich sage mal österreichische Jungscha, wenn Sie als Kind in diese BJP und RSS Kindergarten und wenn Sie so wollen Zivilvereine, die oft eben nach außen auch soziale Aufgaben erfüllen, wenn Sie da als Kind hineinkommen, dann sind diese Landkarten von dem Großindien heute noch in den Lehrbüchern von RSS. Und ich habe Ihnen schon gesagt, dass BJP, also der politische Flügel, 150 Millionen Mitglieder in etwa derzeit zählt. Und da ist noch gar nicht dabei dieser ganze Freiwilligenkorpus von RSS. Das heißt, wenn Sie dort sozusagen Ihr Kind in diese Art Kindergarten schicken, dann sind diese Landkarten, die ich Ihnen zeige, Teil der Schulbücher, mit denen diese Kinder aufwachsen. Also nur um zu sagen, das ist jetzt nicht nur Geschichte, die wir erzählen. Und das ist eine Sache, auf die werde ich vielleicht einmal noch später eingehen. Das wäre eine riesige Diskussion, die auch wirklich derzeit in ganz vielen akademischen Journalen geführt wird, auf und ab. Nämlich, Sie kennen wahrscheinlich die Erzählung, die auch in Europa die übliche war, auch eben im 20. Jahrhundert die übliche war, nämlich seit dem 19. Jahrhundert hat man angenommen, dass eben die arische Bevölkerung, also dass die arische Kultur nicht eine indigene Kultur war. Also die arische Kultur hat sich nicht seit Anfang des Rigveda schon hier in diesem Tal der sieben Flüsse bewegt, sondern die seit dem 19. Jahrhundert vor allem vertretene und bis heute von dem Großteil der Scholars vertretene Theorie ist eben, dass die arische Kultur keine indigene Kultur war in Indien, sondern eben aus dem Ural aus dem Norden eben nach Indien eingewandert war, sich dort die indigene Bevölkerung unterworfen hat. Das ist die Erzählung, die Sie normalerweise auch in fast allen europäischen Versionen hören und die heute noch die am meisten vertretene und die evidenteste Interpretation wäre. BJP hingegen hat ein großes Interesse zu zeigen, dass die arische Bevölkerung indigen ist. Das heißt Indigenous Aryan Theory. Und das heißt, BJP würde behaupten, dass das ein kolonialer Mythos ist, dass die Arier, wie zum Beispiel das auch in Deutschland oder Max Müller war eine wichtige Figur hier, ein wichtiger Indologe der mit diese Theorie geprägt hat, der Genderloge. Und daher war das eine Theorie, die auch im 20. Jahrhundert in Deutschland stark kursiert hat. Die BGP würde diese Theorie ablehnen, weil sie ein großes Interesse haben, zu zeigen, dass die Arier kein fremdes, von außen nach Indien eingefallenes Volk ist, sondern dass das eigentlich die Urbevölkerung, also die indigene Bevölkerung war. Und daher, weil sozusagen das der Ur, die ältesten Texte ist, die eben die indische Kultur begründen. Das wäre ein sehr großes Thema, auf das ich im Rahmen dieser Vorlesung nicht eingehen kann, aber Sie können gerne hier recherchieren. Indigenous Aryan Theory ist auch ein Thema, das nahezu jede Woche mal in irgendeinem Feuilleton in Indien in einer Zeitung pro oder contra besprochen wird. Das ist auch wird auch als Out of India Theory bezeichnet, also dass in gewisser Weise die Arier von außen, das wäre die Gegenthese, von außen eben erst nach Indien eingewandert werden. Also zum Beispiel bei Nietzsche finden Sie genau diese Einwanderungstheorie, bei Dawson finden Sie diese Einwanderung, bei Max Müller. Also gerade im deutschsprachigen Raum hat die eine sehr wichtige Rolle gespielt, dann auch für den Mythos des Ariertums im 20. Jahrhundert in Europa. Ich zeige Ihnen jetzt, gehe auch nochmal vor. Sie sehen schon, wenn man so eine Schrift hat, dann kommt man nicht ohne Landkarten aus. Das wäre auch philosophisch eine wichtige Frage, die Kartografien. Wir kennen das vom Foucault. Das heißt, sozusagen, wenn man Politik macht, dann geht es auch offensichtlich sehr viel um Karten. Ich zeige Ihnen nur schnell das ungeteilte Indien, Akant Bharat. Das wäre so eine Vision von BGP, wie ihre Traumkarten von einem Großindien aussehen würden. Das heißt, Sie haben hier Indien. Ich weiß nicht, können Sie meinen Cursor sehen oder? Ja, also Sie haben hier Großindien, so wie wir das kennen, geopolitisch, aber jetzt natürlich ein Anspruch von BGP ist, dass es dieses Indus-Tal, also den ältesten Teil der arischen Kultur, dass es den zurückgewinnt, dass es hier oben Nepal, wenn Sie hinübergehen, Bangladesch, Bengalen. Also diese Gebietsansprüche in Dunkelrot sind die Ansprüche, die BGP derzeit als Großindien stellen würde. Die hellorangen Sachen wären Verbündete dieses Großindien und die gelben Teile wären sozusagen weiter Allianzen, also in denen sozusagen ausgewanderte indische Kulturen sich befinden. Also der Traum von BGP wäre die Wiederherstellung einer solchen Landkarte. Und nochmal, die derzeitige Regierung in Deutschland versucht das nicht nur als Traum, Entschuldigung, das war ein Versprecher, die derzeitige Regierung in Indien versucht das nicht nur als Idee im Kopf zu haben, sondern sie versucht das zu realisieren, indem sie dem Plan nachgeht, etwas Ähnliches wie die Europäische Union oder die Vereinigten Staaten von Amerika zu gründen, indem all diese Staaten auf dieser Landkarte zu einem, wenn Sie wollen, Großindien oder ungeteilten Indien zusammenwächst. Das heißt, Südostasien würde mehr oder weniger so wie die Europäische Union zu einer Art europäischen, wie immer sie sich dann nennen, das wäre eben schon ein großer, sozusagen südasiatisches Bharat oder wie immer dann der Name hier genannt wird. Aber das wäre sozusagen das Ideal oder die Vision dieser BGP-Leute. Gut, bevor ich weitergehe, schaue ich in den Chat. Ich glaube, das sind Ja, das sind, ob Fragen hier sind. Hier habe ich eine Frage von Alexander. Indonesiens Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit ist nach dem Traum von Chirpi ein Verbündeter. Ist das nicht ein Widerspruch mit dem derzeit antimuslimischen Diskurs in Indien? Ja, danke, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich kann sie vielleicht am besten beantworten in dem, was Pakistan bedeutet. Ja, der Erzfeind von Indien ist bekanntlicherweise Pakistan. Und Pakistan ist eben der muslimisch, so würden die das interpretieren, der muslimisch abgespaltete Teil von Indien. Das heißt, gerade diese muslimischen Länder in gewisser Weise ist eine Sache, die Indien in der Vision von Großindien versucht zurückzuerobern, und zwar in einer ganz bestimmten Rhetorik, indem sie eben sehr oft den Vergleich zur Europäischen Union ziehen, nämlich die Europäische Union ist ja hervorgegangen aus der EG, das heißt aus der Stahlunion, und die Argumentation war nach dem Zweiten Weltkrieg, Frankreich und Deutschland dort sozusagen als die in Europa lange Zeit verfeindeten Länder können nur befriedet werden, wenn die Stahlindustrie sozusagen ein gemeinsamer und nicht mehr national, sondern gemeinsam von diesen verfeindeten oder lange Zeit in Europa verfeindeten Ländern befriedet wird. Also sozusagen, man gibt diese Sache aus der Nationalität heraus und gründet eine Union, die transnational ist. Das war die europäische EG, aus der dann später eben die EU hervorgegangen ist. Und ähnlich ist die Argumentation eben gerade von BJP, dass sie sagen würden, Pakistan oder wie sie sagen, muslimische Bevölkerung in Indonesien, also ein stark muslimisches Land wie Indonesien, diese Länder können nur befriedet werden, wenn es zu einer Art transnationalen Befriedigung dieser feindlichen Territorien kommt. Und das ist eben die Doppelstrategie. Auf der einen Seite versucht Savarkar Pakistan zum Feind und sozusagen zum Erzfeind von Indien zu stilisieren. Auf der anderen Seite streben sie aber eine, wenn man will, wie Deutschland, Frankreich in Europa, eine Art transnationale Vereinigung dieser Länder schwebt ihnen vor. Natürlich mit dem Wissen, dass Indien, Sie müssen denken, rein bevölkerungsmäßig 1,3 Milliarden und auch 100, glaube ich, 75 Millionen davon Muslime. Ja, also auch Indien ist ja selber eines der größten muslimischen Länder. Ich glaube, 175 Millionen Muslime leben in Indien. Aber natürlich ist ihnen klar, wenn sie eine Vereinigung dieser Länder zu Wege bringen würden, wie Europa oder Amerika das geschafft hat, dann in gewisser Weise rein schon bevölkerungsmäßig mit 1,3 Milliarden Menschen wäre Indien das Land, das in gewisser Weise in dieser Föderation den Ton angeben würde. Und daher ist das ja sehr zwiespältig, wie Sie richtig sagen. Tag für Tag wird Pakistan in Indien dämonisiert und auf der anderen Seite wird aber diese pan-indische oder dieses ungeteilte Indien, wie es wörtlich heißt, angestrebt, also diese großindische Föderation. Das, im ersten Moment scheint sich das in der Tat zu widersprechen. In einem zweiten Moment kann man darin auch eine bestimmte Konsistenzebene erkennen, wenn ich hier Deleuze ins Spiel bringe. Gut. Das sonst sehe ich jetzt keine Frage hier. dann würde ich weitermachen mit den nächsten Folien. Also weiter, es ist immer noch die Frage, die Savarkar hier am Anfang des Buches stellt, what is a Hindu? By the time they had definitely cut themselves aloof from their cognate and neighboring people, especially the Persians, the Aryans had spread out to the farthest of the seven rivers, Saptas, Indus, and not only had they developed a sense of nationality, but had already succeeded in giving it a local habitation and a name. Also das ist für ihn eine wichtige Argumentation für warum sich Inder nicht, das lehnt er ja gerade ab, er lehnt ja ab auf der ersten Seite. Er möchte nicht, dass Inder gleichgesetzt werden mit Hinduismus. Und jetzt argumentiert er, auch wenn das Wort Arier, wenn Sie so wollen, eine der ältesten Bezeichnungen für diese Kultur ist, eben vor tausenden Jahren, so wirft er jetzt ja Argumente ein, dass er der Meinung ist, dass die Inder sich nicht als Arier bezeichnen sollen. Und er bringt jetzt eben eine Reihe von Gründen ein, warum zwar Arier eine der möglichen Bezeichnungen für die indische Kultur wäre, warum er aber der Meinung ist, dass es nicht der passendste Name für die Selbstcharakterisierung der indischen Kultur. Und Sie müssen immer denken, Indien steht 1923 mitten in den Unabhängigkeitskämpfen und es ist eben die Frage schon eigentlich vorauseilend, wie soll sich dieses Land nennen, wenn es Unabhängigkeit erreicht hat. Und ein wichtiges Argument für ihn ist jetzt, dass die andere arische Kultur, also nochmal, wir sprechen hier von 3.000, 4.000 Jahre zurück, also 1.000, 2.000 vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, die persische, die iranische, arische Kultur, sowohl die nordindischen Kulturen, also diese zwei arischen Kulturen, die es damals so genannt hat, das ist für ihn ein wichtiges Argument, dass gerade die persische Avesta-Kultur, also die Kultur des Zentavesta, Schriften, die ganz ähnlich strukturiert sind wie die indischen, vedischen Schriften, wo das heißt, es gehen viele davon aus, dass das ursprünglich auch wirklich eine Kultur war, also die persische, die indo-persische und die indo, also indo-iranische und die indo, die indisch-arische Kultur, also dass das eigentlich eine große Kultur war, die sich einerseits eben in Persien, im heutigen Iran und andererseits im Norden von Indien abgespielt hat. Und für ihn ein wichtiges Zeugnis ist, dass aber gerade die Schriften des Avesta, also die Schriften, die zoroastrischen Schriften, das ist die Kultur der Zoroaster, also die persische Kultur der Zoroaster, die nennt eben die indische Kultur selbst nicht arisch, sondern Sindhu. Ja? Also im Unterschied zu ihnen selbst, die ja selbst eben die persische arische Kultur arisch war, bezeichnen sie die Inder nicht als die Aryans im Sindhu Valley. Und das ist für ihn ein ganz wichtiger Hinweis, nämlich er sagt, eben den Namen geben wir uns ja normalerweise nicht nur selber, sondern der Name ist wesentlich auch daher zu verstehen, wie man genannt wird von anderen, von Fremden. Also hier ist es interessant, die Avesta-Kultur ist eine und die nennt eben die indische Kultur die Sapta-Sindhus, also die Arier, die in Sapta-Sindhus in dem Siebenflusstal gewohnt haben. Und das ist für ihn ein wichtiger Grund. Das heißt, nicht nur im Rigveda werden die Inder als Sindhus genannt, sondern auch in der persischen Kultur oder in den Schriften der persischen alten Kultur werden die Inder als Sindhus bezeichnet, die eben in diesem Sieben-River-Tal wohnen. Also das ist für ihn ein wichtiges Argument, dass nicht nur in den eigenen Schriften, sondern auch in den umliegenden Völkern nennen, in den ältesten Aufzeichnungen, die Inder eben die im Hindustal wohnen. Genau, und jetzt wieder eine Sache. Ich muss Ihnen halt da viel historischen Kontext geben, weil vermutlich Sie einfach den historischen Kontext so nicht kennen. Aber das ist eine ganz wichtige Geschichte auch für das heutige Positionierung, eben politische Positionierung von Indien. Quote, Hindus a nation, ist hier die Überschrift. At least the great mission with the Sindhus had undertaken of founding a nation and a country, found and reached its geographical limit when the valorous prince of Ayodhya made a triumph entry in Ceylon and actually brought the whole land from the Himalayas to the seas under one sovereign sway. The day when the heroes of victory returned to Ayodhya, unchallenged and unchangeable, the great white umbrella of sovereignty was unfurled over that imperial throne of Ramchandra. The brave Ramchandra, the good and the loving allegiance to him was sworn not only by the princes of Aryan blood, but Hanuman, Surya, Vishinana from the south. That day was the real birthday of our Hindu people. It was truly our national day for Aryans and Anaryans, knitting themselves into a people were born as a nation. Also, warum ich das vorlese, ist, weil das eben auch sehr viele politische Relevanz hat, was hier 1923 von Savarkar geschrieben wird. Also Savarkar, nachdem er gesagt hat, Hindu ist der geeignetste Name, sagt jetzt, wann kommt es eigentlich zur Gründung der indischen Nation? Denn wenn man sich das Sindhu-Valley anschaut, dann ist das eben eine Art lose kulturelle Kultur, die eben in bestimmten Flussgebieten auftaucht, die aber natürlich noch nicht den Charakter einer Nation hat. Und für ihn ist entscheidend, dass der Geburtsort für die indische Nation, also nicht nur für die Kultur, sondern jetzt wirklich Nation, also sowas, wo Indien beginnt, sich staatlich zu organisieren, das ist für ihn etwas, was in dem Volksepos Ramayana, das ist ein Volksepos, das jedes Kind in Indien erzählt bekommt und jeder kennt. Dieses Volksepos handelt von dem Gott Rama als Prince of Ayodhya. Und Ayodhya ist ein Ort in Uttar Pradesh, also eine Stadt in Indien. Und dem Mythos gemäß, dem Nationalepos und Volksepos der indischen Kultur schlechthin, dem Ramayana, wird in Ayodhya eben Rama geboren und er ist, fast könnte man sagen, der Gott der BGP, also sozusagen er ist der Staatsgründer, der eine indische, nach dem Mythos sozusagen zum ersten Mal eine Art indische Nation erschaffen hat. Und das ist wieder wichtig, wenn wir uns die gegenwärtige Geschichte anschauen. Nach dem Mythos und auch nach dem Volksepos ist der Gott Rama, der Gott des Staates, wenn Sie so wollen, der Gott der Nation, der indischen Nation, wie BGP das interpretieren würde, der Gott auch, den Modi normalerweise seine Ehrerbietung bringt. Dieser Gott Rama ist dem Mythos nach und dem Volksepos nach in Ayodhya, das ist eben eine Stadt in Uttar Pradesh, geboren worden. Und wir haben schon gehört, dass die indische Erzählung der Kultur stark darin geht, dass Indien ein Land ist, das immer wieder von äußeren Mächten überrannt wurde. Und das ist entscheidend für diese Geschichte des Rama-Tempels in Ayodhya. Nämlich so die Erzählung, 1527 sind die Mogulen in Indien eingefallen und haben diesen alten Rama-Tempel, der einer der heiligsten Tempel in ganz Indien war, zerstört. Und haben an die Stelle dieses Rama-Tempels eine Moschee erstellt, die sogenannte Babri-Moschee. Babri war einer der wichtigsten Mogule in der indischen Kolonialgeschichte, wie das Bichibili ist, nämlich sozusagen das Überrennen der indischen Kultur durch die Mogule, also durch die Muslime. Und es wurden hunderte von Tempel damals zerstört, unter anderem eben einer dieser heiligsten Tempel, der in Ayodhya. Und an die Stelle dieses Rama-Tempels wurde 1527 die Babri-Moschee gebaut. Das war immer schon ein Dorn im Auge von den Hindu-Nationalisten. Und 1992 hat die BJP-Partei einen großen Aufmarsch organisiert. Ich glaube, ich habe das einmal schon kurz erwähnt, in dem großteils BJP-Mitglieder von Delhi nach Ayodhya gewandert sind und dort diese Moschee gestürmt haben, die unter Polizeibewachung war. Und das ist auch der Grund, sozusagen, dass hier kein Widerstand von der Polizei geleistet wurde oder zu wenig Widerstand gegen diese Moscheenstürmer geleistet wurde, war mit dem Grund, warum Modi eben zum Beispiel in den 90er Jahren als Menschenrechtsverbrecher Einreiseverbot hatte in den USA. 1992 wurde diese Moschee wirklich gestürmt und es ist jetzt eben, wenn Sie so wollen, ganz frisch. 2019 hat der oberste Gerichtshof in Indien entschieden, dass die Ansprüche von BJP zu Recht sind, also dass es wirklich diesen hat es viele Kommissionen gegeben. Das war ein jahrelanger Prozess. Und das oberste Gericht hat 2019 entschieden, dass die Evidenz da ist, dass dieser Rama-Tempel wirklich vor 1527 bestanden hat und dass sozusagen die jetzt zerstörte Babri-Moschee an die Stelle dieser zerstörten Babri-Moschee ein Tempel, Rama-Tempel, gebaut werden kann. Bei den Unruhen 1992 sind über 2000, nur damit wir das Ausmaß dieser Sachen sehen, 1992 sind über 2000 Leute in diesen Aufständen zu Tode gekommen. Und gerade letztes Jahr hat Narendra Modi den Bau dieses Tempels anstelle der Moschee in Auftrag gegeben. Also letztes Jahr erst ist das realisiert worden. Modi ist selbst zu dieser Baustelle gegangen und hat den Wiederaufbau des Rama-Tempels in Ayodhya, wenn Sie so wollen, den Baubeginn zelebriert. Spatenstrich. Also Sie sehen auch hier dieses Buch, darum habe ich dieses, das Seite 7, dieses Buch ist von 1923 von Savarkar geschrieben. Diese Stellen, die er hier nennt auf der Seite 7, das ist nicht nur irgendwie an Archivmaterial von der Vergangenheit, sondern Sie sehen, diese Politik, die hier beschrieben wird von Savarkar, wird derzeit wirklich Schritt für Schritt von der BJP-Partei auch politisch umgesetzt. Genau, dann werde ich hier, das habe ich schon ein bisschen gesagt, er geht dann durch, es gäbe noch Alternativen, also Aryavarta, das Land der Arya, oder Brahmavarta, das Land der Brahmanen, das lehnt er ab. Sie können jetzt schon denken, warum. Also Brahmanen lehnt er ab, weil das eine rein religiöse Bestimmung wäre von Indien und es neben der brahmanisch-vedischen Kultur es eben Sikhs und Jains und Buddhisten gibt und dass sich daher dieser Begriff, der auch immer wieder in Indien zirkuliert, das Land der Brahmanen, das vedische orthodoxe Land, dass das kein geeigneter Terminus ist für das zukünftige unabhängige Indien. Nochmal, wir befinden uns 1923 hier. Und Aryavart lehnt er eben auch ab als nicht geeignet, vor allem, wie wir später auch noch hören werden, lehnt er das Wort Arya für die Bezeichnung von Indern ab, weil er sagen wird, dass vor allem von der Wahrnehmung der Foreigners, wie er sagt, Indien, und da können wir uns ja selbst fragen, ob das nicht so ist, Indien ist eigentlich das Land mit dem Kastensystem. Ja? Und wenn wir Aryavart oder Brahmavart sagen würden, dann würden wir Indien mehr oder weniger mit dem Kastensystem identifizieren. Und Savarkar hat sehr interessante, interessante Überlegungen zu dem. Er sagt, Indien wird eigentlich vom Ausland als jenes Land, das das Kastensystem besitzt, wahrgenommen. Und in vielen Texten, schon in alten Texten, eben auch zum Beispiel vom Centavesta, also von den persischen Aryan, wird Indien immer wieder das gesagt, es unterscheidet sich, das Unterscheidungsmerkmal von Indien gegenüber den anderen Foreigner-Ländern, Mlecha, ist es so, dass Indien das Land des Kastensystems wäre. Und wenn sich die Inder Arya nennen würden, dann wären sie genau in diese Richtung eingeordnet. Denn für Savarkar ist das Wort Arya eigentlich bedeutet so viel wie jemand, der das Kastensystem, also die Aufteilung der Gesellschaft in vier Colors, Varnas, in vier Kasten akzeptiert. Und er sagt, das ist aber keine gute Idee, weil das würde ja heißen, dass all jene, die in Indien selber das Kastensystem abgelehnt haben, Sikhs, Buddhisten, also alle sozusagen nicht brahmanisch-vedischen Gruppierungen keine Inder sein könnten, was Savarkar ablehnt. Eben. Das heißt, Indien ist nicht einfach nur das arische Kastensystem, wenn ich es kurz mache. Aber genau das ist das Interessante im Ausland, also von den die anderen Völker um Indien herum, bezeichnen eigentlich Indien daher als arisch, weil es eben das Kastensystem besitzt. Das ist für ihn eigentlich die entscheidende Kategorie, wenn wir uns als Arier bezeichnen. Und das natürlich, wenn wir hinschauen auf die Geschichte in Europa im 20. Jahrhundert unter diesem Titel nicht ganz uninteressant. Ja, also dass hier sozusagen eine Hierarchisierung unter den Menschen und den sozialen Kasten, also sozusagen es gibt nicht mehr die Idee des Menschen, sondern der Mensch selber wird unterteilt in vier Gruppen und diese Gruppen haben alle, es gibt nicht mehr die menschlichen Pflichten, sondern für jede Gruppe gelten ganz bestimmte Pflichten damals, die es zu erfüllen hat, bis zu dem, dass in Indien im Kastensystem zum Beispiel auch die Nahrung unterschiedlich ist. Ja, wenn man der Priesterkaste angehört, dann ist man, ist sozusagen vegan zu essen Verpflichtung, aber wenn Sie Fischer sind, dann würde auch ein vegetarischer Staat, wie zum Beispiel der Süden, Tamil Nadu von Indien, stark vegetarisch, dann würden auch solche Staaten sagen, dass aus Grund dieser anderen, weil er einem anderen Dharma, einer anderen Varna, einer anderen Kaste zugehört, hat er auch unterschiedliche Pflichten der einzelnen Menschen. Und das war offensichtlich von den umgebenden Völkern immer als was Eigentümliches von Indien fest wahrgenommen. Das muss man der Redlichkeit halber sagen. Daher ist Hindutva kein, also wenn man sieht, diese Hindu-Nationalisten eben sind feindlich gegenüber den Foreigners, aber sie sehen sich eigentlich nicht in der Tradition der Kasten, des indischen Kastensystems. Also wenn man will, Savarkar hat hier eine pragmatische Stellung, wie wir sehen werden. Er sagt, solange das Kastensystem nützlich ist, soll man das Kastensystem behalten. Wenn das Kastensystem nicht mehr zeitgemäß ist, dann soll man es lassen. Also das ist so Savarkars Definition. Daher will er auch nicht, dass Indien zu sehr mit dem Arischen veridentifiziert. Und da haben wir jetzt Bharatakhand. Bharatakhand heißt dieses ungeteilte Indien. Das ist jetzt allerdings sehr wohl, das kommt in dem Buch Seite 8, 1923 eben vor. Was er sehr wohl aber vertritt, ja, ist, dass Indien, the land which is to the north of the sea and to the south of the Himalaya, also das, was unter dem Himalaya und sozusagen nördlich von Sri Lanka ist, das ist für ihn eine alte Definition von Hindutva. Und vor allem taucht hier jetzt also der Epithet Bharatakhanda auf. Das heißt, Savarkar ist der Meinung und sozusagen er sagt hier, the neighbors, the Avestic Persians, the Jews, the Greeks and other called as Sindhus. Und Bharatakhanda heißt eben die Vision dieses ungeteilten Indiens. Wer sind diese Sindhus? Es sind eben sozusagen die großnationale Idee von Indien. Also während da die Kasten und das Ariatum und Hinduismus als nicht konstitutiv für den Begriff Hindutva ansieht, sieht er sehr wohl diesen Begriff von Großindien, da habe ich Ihnen ja die Landkarte gezeigt, das ist eine sehr wohl Vision von Savarkar. Ja. Also diese Gebiete, ich sage es absichtlich, zurückzuerobern und so eine großindische Föderation zu gestalten, das ist Gedankengut von BJP und RSS. Und das ist auch eine Politik, die Sie verfolgen. Ich weiß nicht, wie viel Sie Weltnachrichten verfolgen, aber China hat ja gerade erfolgreich in Asien eine solche Föderation, eine East Asian Föderation gegründet. Letztes Jahr ist das endgültig durchgegangen. Das heißt, China hat um sich herum eine riesige Freihandelszone, eben auch wieder ähnlich der EU und Amerika, so eine ostasiatische Freihandelszone geschaffen. Und Indien ist dabei und versucht, hier eine südasiatische Freihandelszone oder Föderation aufzubauen. Und das eben sind wieder typische Gedanken, die bei Savarkar in Essentials of Hindutva schon 1923 gefordert und formuliert wurden. Akant Bharat, das ungeteilte Indien. Und nochmal, da vielleicht so einige das nicht so parat haben, Bharat nochmal ist die Eigenbezeichnung der indischen Nation. Also so wie Germany, also international heißt Germany, Germany, aber die Deutschen nennen sich nicht Germany, sondern sie nennen sich Deutsch. Oder international ist Österreich Austria, aber wir nennen uns in Österreich nicht Austria, sondern Österreich. Und in Indien nennt sich eben Indien nicht Indien, wie das international genannt ist, nur nochmal für die, die das nicht wissen, sondern die Inder selber nennen sich Bharat. Und daher BJP, diese Parteikürzel von der Narendra Modi Partei, heißt daher Bharatiya Janata Party. Also das heißt indische Volkspartei. Janata ist Volkleben und Bharatiya ist eben indisch. Ja. Gut, also das wäre diese Vision von Großindien. Gibt es dazu von Ihnen Anmerkungen, Fragen? Ist das halbwegs klar, was die Grundgedanken sind? Und wirklich die Erstaunlichkeit, dass dieser Text vor über 100 Jahren geschrieben wurde und heute versucht wird umzusetzen. Dann würde ich sagen, dann schließe ich heute ab noch mit ein bisschen Historie, weil er ja gesagt hat, dass Hindutva primär sich als Historie versteht und als Lebensform. Und ich möchte nächste Woche dann noch ein bisschen auf den zweiten Teil dieses Werkes eingehen und dann langsam hinübergehen zu dem Philosophen Aurobindo, der als Philosoph natürlich einen völlig anderen Anspruch hat, aber gleichzeitig eine wichtige Figur in diesen ganzen Bewegungen im heute und im 20. Jahrhundert war. Also ich sehe immer noch keine Frage im Chat und keine Hand. Gut, dann werde ich noch abschließend ein bisschen was zur Historie sagen, weil Savarkar ja jetzt im nächsten Versuch, der hat ja gesagt, Hindutva ist eine Geschichte, eine Kulturgeschichte, und er versucht jetzt diese Kulturgeschichte zu erzählen aus natürlich seiner Perspektive. Also hier ist das, was er sagt, dass, was ich vorher gesagt habe, was für ihn wichtig ist, ein Name ist nicht einfach etwas, was man sich selber gibt, sondern ein Name, sagt er, ist vor allem etwas, wie man auch von anderen genannt wird. Und das war ein Argument, das ja immer wieder von ihm vertreten wurde. Auch eben die Inder wurden genannt als die, die in diesem Sieben-River-Tal waren, und sie sind die Arya, die sich dort niedergelassen haben oder dieses Indusfälle bewohnt haben. Und jetzt, das ist für mich ein wichtiger Moment, nämlich wie er die Geschichte des Buddhismus in Indien in diesem, das ist ja ein relativ langer Teil in dem Buch, wo er sich auseinandersetzt mit dieser Geschichte, welche Rolle spielt jetzt zum Beispiel der Buddhismus in Indien? Denn Sie wissen ja, wenn Sie in Indien Urlaub machen oder nach Indien reisen, ist ja auffällig, dass, wie wir wissen, Buddha ein auf indischem Boden geboren war und in Indien gelebt hat, aber der Buddhismus in Indien eigentlich schon im 12. Jahrhundert mehr oder weniger ausgestorben ist oder vertrieben wurde und eben in die umgebenden Länder sich deterritorialisiert hat, China, Japan, Taiwan etc. Ja, buddhistische Länder. Und für Savarkar spielt das eben eine wichtige Definition. Wie kann er den Buddhismus, wie kann er Hindutva und Inder so definieren, dass der Buddhismus, der für ihn zum Beispiel eine wichtige indische Strömung ist, gleichwohl Teil von Hindutva ist? Oder ähnliches gelte für Sikhs oder für Jains, ja, die für ihn ohne jede Frage Inder sind, auch wenn sie eben keine Brahmanen oder Vedanten sind. the internet quote international life Buddhism. The Buddhist wheel of the law of righteousness made India the very heart, the very soul of almost all then known world. Also das ist, fängt jetzt an zu sagen, also hat begonnen mit den ältesten Schriften, dem Rigveda, und hat gesagt, okay, wir haben hier in Nord, vor allem in Nord, im heutigen Nordindien und Pakistan, dieses Seven Valley Land, in dem waren die Aryas. Und jetzt taucht aber plötzlich jemand auf wie Buddha und bringt sozusagen etwas in diese indische Kultur hinein, die er, wie er es erstmal sagt, die eben nicht, Sie wissen ja, Buddhismus ist eine nicht orthodoxe Strömung in Indien, das heißt, Buddha lehnt die Veden als Autorität ab. Und das heißt eben, die erste Definition, die er geliefert hat, dieses arische, vedische Indien in den sieben Flüssen, zu dem würde eigentlich der Buddhismus nicht gehören. Das ist für ihn aber absurd, weil Buddhismus ein Teil der indischen Kultur ist. Also muss er sich auseinandersetzen mit der Frage, dass eben das nicht nur das brahmanische, vedische Indien sein kann, dass wir meinen, wenn wir in Zukunft von Hindutva Indien sprechen. Und er idealisiert jetzt hier, wie wir lesen, sehr Buddha und sagt eben, Buddha war der, der the law of righteousness nach Indien gebracht hat. Also der Buddhismus hat, wenn Sie so wollen, das Rittam Dharma, das wären die Sanskrit-Terminus, also er hat sozusagen das wahre Dharma, die wahre Pflicht, die wahre Weise, wie man ein Leben lebt, hier in Indien verbreitet und sozusagen verkündet. Und das ist jetzt ein großer Unterschied zu den Brahmanen. Die Brahmanen hatten ja, wenn sie wollen, das Versprechen, dass sie nicht über das Wasser gehen dürfen. Das heißt, das Brahmanische ist immer eine Art esoterische Geheimkultur geblieben in Indien. Also noch dem Vater meines Yoga-Lehrers, Krishnamacharya, wäre nie auf ein Schiff gegangen, weil es Brahmanen verboten war, über das Wasser zu gehen. Was ein wichtiger Grund war, warum sich die hinduistische Kultur nur in Indien versammelt hat, aber nicht wie Christentum oder eben die muslimische Religion versucht hat, in die ganze Welt hinauszugehen und dieses, wie die Christen sagen, das Wort zu verkünden. Bei den Brahmanen ist das sehr anders. Das ist ein sehr elitäre, da schaut man sehr, wen man überhaupt als Schüler annimmt, wen man dieses Wissen des Vedas weitergibt. Bestimmte Kasten dürfen dieses Wort überhaupt, an die darf dieses Wort nicht gelehrt werden, in bestimmten Zeiten auch an Frauen nicht und so weiter und so fort. Also das ist ein Grundzug des vedisch-orthodoxen, dass es oft sehr, ja, wenn Sie wollen, esoterisch in dem Sinne, dass es wie Geheimlehren kursiert hat. Das ist auch ein Grund, warum derzeit ganz viele Indologen so viel zu tun haben, weil ganz viele brahmanische Texte unübersetzt waren bis in unsere heutige Zeit. Also zum Beispiel der kaschmirische Shivaismus, brahmanische tantrische Strömung, 9., 10., 11. Jahrhundert, da sind derzeit ganze Heere von Scholars, von Indologen unterwegs, diese Schriften zum ersten Mal in andere Sprachen zu übersetzen, weil das waren Geheimschriften, die in geheimen kleinen Zirkel weitergegeben wurden. Und wenn man will, so von Lehrer-Meister-Verhältnis zirkuliert haben. Ja, aber die wurden das Gegenteil von Christentum. Das wurde nie in die Welt hinaufgetragen, sondern wurde eher geheim gehalten und nur Leuten, die, wenn sie so wollen, bereit waren für so etwas, für ein solches Wissen, wurde dieses Wissen weitergegeben. Also sehr esoterisch. Mit Buddha ist eben, sagt Savarkar, was ganz Neues in Indien entstanden, dass Der Buddhismus war von Anfang an nicht so eine Art Geheimlehre, die nur für einige Eingeweihte bestimmt war, um den Tantrischen oft sogar im geheimen Untergrund, wenn Sie so wollen, praktiziert wurde, vor allem in der linke Left-Handed Tantrismus. Übrigens waren da viele Frauen auch dabei, traditionell, ja, die sozusagen geheim in der Nacht Teil tantrischer Rituale wurden. Also für Savaka passiert mit Buddha was, nämlich sozusagen diese geschlossenen Zirkel werden plötzlich geöffnet und dieses Gesetz der Righteousness, also sozusagen des richtigen Lebens, dieses Gesetz wird von den Buddhisten zum ersten Mal aus Indien wirklich hinausgetragen in den Rest der Welt. Und das hat dazu geführt, dass es in Indien selbst zu einem Regen, sozusagen in der nachbuddhistischen Zeit für Savaka, zu einem regen Austausch von Gelehrten kam. Das heißt, sehr viele rund um die Welt sind Leute nach Indien gepilgert, so ein bisschen wie die Hippies ja in den 68er Jahren, um sozusagen Indien zu studieren und sozusagen von diesen buddhistischen Klöstern zu lernen. Heute haben wir das ein bisschen wieder mit den Neurosciences, denn ganz viele dieser Experimente, zum Beispiel Meditation und so weiter, werden mit buddhistischen Mönchen gemacht heute. Also Savaka sagt, wenn Sie so wollen, mit Buddha bricht eine neue Zeit an, nämlich Indien öffnet sich, es wird zum Mittelpunkt einer gelehrten Konversation aus Griechenland, aus Südamerika, schreibt er, aus allen welchen Ländern kommen, pilgern die Leute nach Indien und Indien wird sozusagen zum spirituellen Vorzeigeland. Das ist seine Auffassung von Indien. Dann vielleicht ein wichtiges Datum, eben König Ashoka, das war der große Eroberer, der hat zum ersten Mal wirklich das heutige Indien, so wie wir es politisch-geografisch kennen, zusammengeführt, erobert. Also es war der, wir hatten ja hier die Landkarten, wenn wir diese Landkarten uns anschauen, dann hat Indien immer nur das Nordindien zu tun. Das heißt, das ganze Südindien fällt auf diesen Karten. Und erst mit Ashoka ist es dann so, erst mit dem König Ashoka ist es so, dass er von Nordindien bis nach Ceylon hinunter geht und das heutige, so wie wir Indien geografisch von der Landkarte kennen, zum ersten Mal erobert. Also jetzt ist mit König Ashoka, das ist eben 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, ist Indien zum ersten Mal vom Himalaya bis hinunter zum See, so wie es heißt, eine Nation. Allerdings sind diese Kriege von Ashoka, also diese, wenn man will, im eigenen Land Eroberungskriege, die König Ashoka führt und erfolgreich eine Nation gründet, die sind so grausam, dass sich Ashoka selbst zum Buddhismus bekehrt. Also wenn Sie so wollen, der große Eroberer von der indischen Nation wird Buddhist, nachdem er sagt, sozusagen diese Gräuel, diese vielen Toten, die er gesehen hat, wenn Sie so wollen, wie so ein Alexander der Große in Indien, diese führen zu einer Bekehrung von Ashoka und er wendet sich dann 3. Jahrhundert, also wir sind jetzt 400 Jahre nach Buddha, wendet er sich dem Buddhismus zu und der Buddhismus wird jetzt im 3. Jahrhundert mehr oder weniger die Staatsreligion in Indien. Also nicht mehr das arische Brahmanentum regiert Indien, also der Norden Indien, sondern das vereinigte Indien von Norden bis Süden ist buddhistisch, ja, im 3. Jahrhundert. Und jetzt kommt die große Blütezeit für Savaka des Buddhismus. Das geht circa bis zum Also in dem Indien wird jetzt für einige Jahrhunderte, wenn Sie so wollen, das spirituelle Pilgerland für die ganze Welt. Und er findet das ganz wunderbar, Savarkar, dass das so ist. Allerdings kommt dann, also wenn Sie wollen, ab dem 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, kommt es zu dem, was er nennt, den Fall of Buddhism. Das heißt, und jetzt kommt eben die andere Seite von Savarkar wieder. Also was wirft er jetzt dem vor? Can it be that, also quote, fall of Buddhism, can it be that philosophical differences alone could have made our nation turn against Buddhism? Also ab dem 4. Jahrhundert beginnen sich die Brahmanen, die Hindus, die Vedantis aufzulehnen gegen die Buddhisten. Und die Begründung von Savarkar ist die, dass ab dem 4. Jahrhundert bis zum 8. Jahrhundert die Hunnen und die Reitervölker in Indien einmarschieren. Und zum Beispiel chinesische Gelehrte berichten, als sie Indien durchreist haben, haben sie Tausende von zerstörten buddhistischen Klöstern vorgefunden. Und zwar die Reitervölker, also einerseits waren das persische Reitervölker und andererseits waren das die Hunnen, die eben über Indien zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert eingefallen sind und also auch wieder Tausende von buddhistischen Klöstern zerstört haben. Und Savarkars Interpretation ist die, dass, of course, ich lese davor, of course the enlightened Gautama Buddha would perhaps remain as unaffected as ever, even if this news, also the invasion of the Huns, could ever reach him like the first. Also seine Interpretation ist, wären wir alle Buddhas gewesen in Indien, dann hätten wir vielleicht auch diese Hunnen, die die Klöster der Buddhisten zerstört haben, affektlos akzeptiert und hätten nicht zurückgeschlagen. Und Savarkars Interpretation ist jetzt aber der Rest, die Nichterleuchteten Inder und Inderinnen, die können das nicht affektlos hinnehmen. Und sozusagen, es hat sich in Indien eine Aggression angestaut, dass sozusagen die Inder wehrlos zuschauen durch ihr buddhistisches Ahimsa-Gebot, wie die Hunnen die Tempel und die Klöster in Indien zerstören. Und er schreibt dann so, of those whose barbarous violence could still be soothed by the mealy-mouthed formulas of Ahimsa and spiritual brotherhood. Das heißt, wenn Sie so wollen, seine Interpretation ist, die indische Kultur hat eine Aversion gegen den Buddhismus entwickelt, weil er Indien wehrlos gegenüber diesen Einwanderungsmächten hinterlassen hat. Das haben wir auch schon davor. Hier sind jetzt die Stellen, wir haben ja schon das im Vorhinein einmal kurz genannt. Und das wird jetzt dahin führen, dass er wirklich herauskommt, und das ist vielleicht als Abschluss wichtig, das führt eben dieses, dass die Horden of Barbarians, das beginnt da, also die Hunnen, die Tataren, die Reitervölker, alle fallen sie auf Indien hinein. Und dann kommt eben in Indien das große Wort, back to the Vedas, up with the Vedic Dharma, fire and sword. In two words schreibt er fire and sword. Das heißt, seit dem 4. Jahrhundert bis ins 8. Jahrhundert kommen die Brahmanen mit ihrer Krieger, also mit ihrer arischen Kriegermentalität, die Brahmanen kommen wieder immer stärker an die Macht, mischen sich immer stärker in die Staatsgeschäfte ein, die Buddhisten verlieren an die Macht und es ist die Parole zurück zum Schwert, zurück zum Feuer, sozusagen Wehrhaftigkeit, Das ist das, was jetzt Savarkar und Hindutva fordern, back to the Veda. Und Sie wissen, wenn Sie das Mahabharata zum Beispiel lesen, dann ist ja das eine Kriegsgeschichte. Ja, also, das heißt, es wird sozusagen, das Ahimsa-Gebot wird zwar als Ideal dargestellt, wenn wir in einem Himmel leben würden, aber hier auf Erden, kurz zusammengefasst von Savarkar, ist das eine sozusagen eine Ideologie, die uns, die am Ende zurück zu Fire and Steel, also sozusagen zu den kriegerischen Tugend führen soll. Und das ist auch ein Grund, warum in RSS, wenn Sie Ihre Kinder zu einem RSS-Kindergarten, sage ich es mal so, schicken, dann ist Teil dieser Ausbildung nicht nur, dass Sie diese Texte lesen, diese Karten anschauen und eine bestimmte theoretische Ausbildung kommen, sondern die Martial Arts, das heißt die Kriegskünste, werden von Kindergarten an mitgelehrt. Das heißt, Hindutva, ich habe schon gesagt, RSS ist die größte zivil-militärischer Korpus auf unserem Globus. Das heißt, wenn Sie in RSS eintreten, dann machen Sie zwar viel Sozial-Engagement, aber Sie haben in den Hinterzimmer auch Training in den Martial Arts, in den Kriegskünsten. Das ist Teil des Erziehungsprogramms. Und da sehen Sie eben, was hier kommt, sozusagen diese Wehrlosigkeit gilt es aufzuheben, zurück zum Veda, zurück zum Hinduismus, zurück zur Wehrhaftigkeit der indischen Nation. Up with the Vedic Dharma, back to the Vedas. The national cry grew louder and louder, more and more imperative, because this was essentially, und da kommt es, a political necessity. Also sozusagen in der spirituellen, geistigen Welt mag Ahimsa das Gebot sein, in der politischen Welt ist es tödlich, weil es ist eine politische Notwendigkeit der Militarisierung, wenn ich es mal so sage, der indischen Nation. Und Sie wissen ja auch, Indien hat ja auch als Staat eines der größten Heere der Welt. Vor allem aber eben hat es den größten zivilen militärischen Korpus. Ja, das ist. Okay, gut. Dann, ich sehe immer noch keine Fragen im Chat. Dann werde ich nächste Stunde ganz kurz mit Savarkar fertig machen. Ich glaube, die wichtigsten Gedanken oder sozusagen, was diese Strömung ausmacht, können Sie jetzt hoffentlich schon gut selbst herausfiltern. Und nächste Woche mache ich noch weiter mit Savarkar und werde dann hinübergehen zu Aurobindo, einer interessanten Figur, der nationaler Unabhängigkeitskämpfer und gleichzeitig aber eine wichtige spirituelle Figur des geistigen Indiens, um Ihnen nochmal zu zeigen, wie anders er als Independent Fighter die Unabhängigkeitsindien interpretiert, jetzt nicht nur im politischen, sondern in einem spirituellen Sinn. Gut, dann sage ich danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen wie immer eine schöne Woche und ja, genießen Sie die Sonne, die wir in Wien haben. Ja. Ciao.